Der nächste Schritt ist, man klagt darüber, dass die Verantwortlichen nicht einfach mir oder meinem Stand einen Schaden zufügen, sondern man macht die Unterstellung ausdrücklich, die in dem Gedanken steckt, das kann man uns doch nicht antun. Man sagt, sie verstoßen dabei gegen Regeln, Prinzipien, manchmal sogar Gesetze, die doch unter uns gelten. Kritik fühlt sich umso stärker, je mehr sie dem Gegner, der dir am Grad Ärger bereitet, je mehr sie dem sagen kann, du steckst doch in dem Selbstwiderspruch. Es ist eine richtige Entschlossenheit, einen Gegensatz zum Kritisierten nicht aufkommen lassen zu wollen. Das ist ja irre Gedanke. Der Ausgangspunkt ist doch, dass man den Gegensatz verspürt. Der Ausgangspunkt ist, mir stinkt hier was. Mir passiert hier was, mir wird was angetan, das tut mir nicht gut. Jetzt geht man nicht der Sache auf den Grund und findet raus, warum einem das angetan wird. Sondern man geht vorwärts und begründet, warum die andere Seite, die es einem antut, das doch unmöglich wollen kann. Und landet bei, die verletzen Prinzipien, Maßstäbe, die doch unter uns ausgemacht sind und gelten. Sodass die andere Seite, die mir was antut, in einem Selbstwiderspruch steckt. Was meine ich damit? Was ich damit meine, ist, sind so Kritiken der Art, zitiere ich mal aus dem Kopf, die Bundesregierung sagt, bei uns herrsche Chancengleichheit im Bildungswesen, dabei kann davon keine Rede sein. Das Grundgesetz verspricht jedem die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, dabei werden Kinder nach der 4. Klasse in die Grundschule, in die Restschule, Grundschule aussortiert und nur die Besseren kommen weiter. Man konstruiert den Widerspruch zwischen dem Grundgesetz und der Schule, zwischen der Chancengleichheit und der Schulwirklichkeit, zwischen, andere sagen, Lohngerechtigkeit, zwischen gerechten Lohn und Lohnwirklichkeit wird ein Widerspruch konstruiert. Es hat jetzt eine Reihe von Seiten. Die erste Seite, aber da muss ich auch sagen, bei der bleibt es überhaupt nicht. Der erste Schritt wäre, Kritik, die so verläuft, ist Heuchelei. Der Ausgangspunkt war schon das eigene Interesse. Aber jetzt macht man sich stark, zwar wegen des eigenen Interesses, aber nicht mehr fürs eigene Interesse. Jetzt macht man sich stark für die Verwirklichung unserer Verfassung, die Rettung der Demokratie. Ja, der Studentenstreik hat auch die Argumentation, für eine wahre Demokratie ist eine freie, allgemein zugängliche Bildung unerlässlich. So, jetzt sind Sie die Verteidiger der Demokratie, wenn Sie gegen Studiengebühren und für ein bisschen mehr Luft beim Studieren eintreten. Man verleugnet richtiggehend den Ausgangspunkt, dass es das Interesse war und ist. Man möchte ein bisschen sagen, was ist denn eigentlich schlimm dran? Nein, es kürzt sich bei uns nicht. Es ist Heuchelei. Jeder versteckt sich hinter einem Gemeinwohlauftrag, wenn er irgendwas für sich rausholen will. Jeder Milchbauer, der einen höheren Milchpreis haben will, sagt, und die Menschen wollen doch gesunde Milch und wir wollen sie gerne mit gesunder Milch versorgen. Das können wir aber nicht zu 23 Cent. Und die Ärzte, wenn sie dafür eintreten, dass sie noch mehr verdienen, als sie jetzt verdienen, sagen, jeder will doch eine hochqualitative Gesundheitsversorgung, das brauchen wir doch, das ist eine humane Geschichte in unserer Gesellschaft und deswegen müssen wir mehr verdienen. Jeder versteckt sich mit seinem Anliegen hinter irgendeiner Gemeinwohlfassung, wird zum Verteidiger des Gemeinwohls, bloß wegen seinem Interesse. Das ist Heuchelei, das ist die eine Tonart. Die andere Tonart dürfen wir nicht unterschlagen. Die andere ist, angefangen hat er mit seinem Interesse, landen tut er beim Gemeinwohl. Am Schluss werden sie Verteidiger der Demokratie, Verteidiger der Lohngerechtigkeit, Verteidiger des Standards Deutschland und was auch immer. Ist doch auch eine komische Geschichte. Los geht's mit einem Zerwürfnis. Mir passt was nicht. Und schon beim dritten Schritt landet die Kritik bei einem Treuegelöbnis gegenüber der Ordnung, an der man sich gerade irgendwie gestört hat. Ganz schnell anfangen tut's mit einem Zerwürfnis eben, einer Unzufriedenheit. Ganz schnell ist es, ich bin dafür, für die Prinzipien, die hier herrschen. Gerechtigkeit, Freiheit, Demokratie, Chancengleichheit und so weiter. Ich bin für die Ordnung und bin vollkommen davon überzeugt, dass das, was mir hier nicht schmeckt, unmöglich eine Konsequenz dieser Ordnung sein kann. Und das übrigens nicht durch Erprüfen dessen, womit man es zu tun hat, sondern alles aus dem Impuls raus, für sich als einen zu werben, der doch Gehör verdient. Jetzt gehen wir mal ein paar Argumente durch von dieser Art, damit wir mal ein Bild kriegen, was ich da meine. Mal schauen, wo wir sind. Solche Kritik, also das wäre jetzt, ja, von den Beispielen oder von den Fallfällen wäre das der erste. Solche Kritik produziert lauter negative Urteile. Negative Urteile, das heißt nicht, undis und so weiter. Was gemeint ist, ist, wenn man kritisiert und demjenigen, den man kritisiert, sagen wir den Bildungsministern oder dem Unternehmenschef oder irgend so wem, der einem was halt zu melden hat, wenn man so jemanden kritisiert und dem vorwirft, er verletze die Maßstäbe, die doch hier gelten, denen ich verpflichtet bin und mich verpflichte, denen aber auch der andere verpflichtet sein sollte. Wer so redet, der kommt zu lauter eben Auskünften der Verletzung, der Missachtung, der Übertretung. Und deswegen gibt es dann lauter negative Urteile der Art, das ist undemokratisch, das ist ungerecht, das ist unsozial. Rein theoretisch sind solche Urteile unbefriedigend. Das müsst ihr einfach mal aufhalten. Rein theoretisch ist es unbefriedigend zu hören, das ist undemokratisch. Weil man möchte eigentlich sagen, ja, was ist das denn dann, wenn es nicht demokratisch ist? Wenn das, was die Regierung treibt, nehmen wir es mal an, undemokratisch ist. Also man stellt fest, dass die Messlatte, dass die Ansprüche der Demokratie nicht befolgt worden sind. Na, dann ist man doch klar dabei zu sagen, ja, was ist denn dann befolgt worden? Worum ist es denn dann gegangen? Wenn man sagt, das hier ist unsozial, gut. Also sozial war es nicht. Was war es denn? Ein negatives Urteil ist keine Auskunft über eine Sache. Ein negatives Urteil ist eine Auskunft bloß über die Messlatte, die der anlegt, der gerade meckert. Und wenn man ein bisschen mehr noch einsteigt in diese negativen Urteile, dann muss man das sagen, das kann auch gar nicht stimmen. Wenn man die Frage beantworten will, warum sind Menschen in dieser Gesellschaft arm, dann ist das Argument, weil die soziale Gerechtigkeit verletzt worden ist, weil der soziale Ausgleich versäumt worden ist. Nie richtig. Denn wenn ich den Gedanken mal nehme, soziale Gerechtigkeit, dann ist ja das schon der Ton, eine Rücksicht auf die, die, wenn keine extra Rücksicht geübt wird, immer den Kürzeren ziehen. Das steckt ja schon in der Erkenntnis, weil die soziale Gerechtigkeit verletzt worden ist oder weil der Ausgleich unterlassen worden ist. Wenn der Ausgleich unterlassen worden ist, dann heißt es, weil welche, die sowieso von selber immer bloß eines Ausgleichs bedürfen, den nicht gekriegt haben. Wenn man also beantworten will, warum sind die Leute arm, dann liegt die Armut offenbar vorm Ausgleich. Der Ausgleich ist, wenn der Ausgleich nicht stattgefunden hat, dann hat vorher die Produktion der Armut stattgefunden. Wenn ich also beantworten will, warum sind Leute arm, dann muss ich mich mit der Produktion der Armut befassen und nicht mit der Abwesenheit der Kompensation für die Armut. Es ist also auch wirklich nicht richtig zu sagen, die Leute sind arm, weil der soziale Ausgleich unterlassen worden ist. Weil man da ja sagt, die Leute sind arm, weil die Überwindung der Armut oder weil der Ausgleich für die Armut nicht passiert ist. Wenn ich den Satz so formuliere, hört jeder noch raus, da ist die Armut erstmal schon da. Um ein zweites Beispiel zu geben, es stimmt eben nicht, auch nochmal zum Schülerprotest und Schüler- und Studentenprotest mit dem Thema Chancengleichheit, es stimmt eben nicht, dass Schüler und Studenten, Auszubildende auf allen Ebenen auf der Strecke bleiben, weil die Chancengleichheit nicht verwirklicht ist. Es ist wichtig, das zu sehen. Chancengleichheit heißt, und das sagen einem die Vertreter der Chancengleichheit ganz ausdrücklich, Chancengleichheit heißt nicht Ergebnisgleichheit. Wenn es Chancengleichheit braucht, dann reden wir schon von einer Situation der Konkurrenz. Und zur Konkurrenz gehört, dass es Sieger und Verlierer gibt. Chancengleichheit wird auch nur gefordert in Situationen der Konkurrenz. Chancengleichheit ist überhaupt nichts anderes als das Ideal der fairen Konkurrenz. Nämlich, wenn schon alle gegeneinander antreten, dann doch wenigstens mit gleichen Startbedingungen. Wenn ich also beantworten will, warum Leute im Schulsystem scheitern, dann kann nie die fehlende Chancengleichheit der Grund sein. Weil die Chancengleichheit selber ein Kompensationsideal ist, das zur Konkurrenz dazugehört. Wenn ich die Antwort auf, warum scheitern Menschen im Schulsystem, heißt, weil es überhaupt um eine Konkurrenz geht dort. Und zur Konkurrenz müssen Verlierer kann, sonst kann es ja auch keine Sieger geben. Also das ist wichtig, diese negativen Urteile, die Urteile, da fehlt etwas Gutes. Das ist auch theoretisch nie eine richtige Antwort für den Grund der Übel. Also der erste Ding ist, oder sagen wir, wenn wir es nehmen, bei diesem Vorwurf, die Regierenden oder die Mächtigen würden ihre eigenen Maßstäbe verletzen. Wenn wir das als die große Überschrift zu dem Abschnitt nehmen, dann haben wir jetzt mehrere Schritte. Der erste war, wer so redet, heuchelt so ein bisschen. Und wer sich ehrlich ist, muss auch merken, dass er heuchelt. Zweitens, er hat theoretisch in jedem Fall Unrecht. Denn ein negatives Urteil ist nun mal keine Erklärung. Drittens, er behauptet einen Verstoß gegen die Gesetze und Prinzipien unseres Gemeinwesens, der so überhaupt nicht vorliegt. Da muss man schon die Prinzipien und Gesetze idealisieren, eigentlich idealisch missverstehen, damit man sie gegen die Realität dieser Gesellschaft in Stellung bringen kann. So wie sie wirklich gemeint sind und wie sie wirklich gelten, oder gegen die Regeln, wie sie wirklich gemeint sind und wirklich gelten, liegen gar keine Verstöße vor. Und auch da muss man wieder sagen, die meisten Protestierenden wissen das sogar irgendwie. Denn wenn sie Demonstrationszüge formulieren und rufen, wir fordern, dann ist ihnen eines klar. So einfach zu einem Richter gehen und sagen, da wird gegen ein Gesetz verstoßen, bitte unterbinde das, können sie dann doch nicht. Und wie gesagt, das wissen sie ja auch, wenn sie demonstrieren. So in dem Sinn ein Verstoß gegen die Gesetze, gegen das Grundgesetz, liegt dann doch nicht vor. Nochmal anders in dem Punkt, da will ich ein bisschen reinsteigen, dauert eine Weile, aber lohnt sich vielleicht. Wenn man den Artikel 2 des Grundgesetzes hernimmt, immerhin eine sehr fundamentale Geschichte, und den in Konflikt bringt mit dem dreigliedrigen Schulsystem. Also das dreigliedrige Schulsystem scheidet halt die Kinder nach der 4. Klasse und nach der 6. wohl, oder liege ich da jetzt ganz verkehrt mit der Mittelschule, oder ist das die 5. Aber dreigliedrig heißt halt Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium. So. Und die Kinder werden da sortiert und dann ist schon klar, natürlich fallen da auch immer wieder welche raus aus dem Gymnasium, müssen wieder zurück in die drunteren. Manche steigen auch von der drunteren auf, sind aber nicht so arg viele. Jedenfalls das dreigliedrige Schulsystem, da stimmt ja schon was. Dass mit der Schwelle nach 4 Jahren so eine Vorentscheidung über den weiteren Bildungs- und deswegen dann auch Berufsweg gefällt wird. Das ist ja nicht zu leugnen. Nur, jetzt sagen die Autoren von so einem Artikel in der Streikzeitung, die im Sommer erschienen ist in Bayern, sagen also, dass nach der 4. Klasse Grundschule nach Schularten aufgeteilt wird, ist eine bildungspolitische und das Grundgesetz missachtende Ungerechtigkeit. Artikel 2 des Grundgesetzes. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Da möchte man wirklich sagen, Leute, die so reden, ja, denen möchte man sagen, lest mal den Artikel genau. Was steht denn da? Da steht doch nicht, mit der Rede freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, da steht doch nicht, diese Gesellschaft verpflichtet sich, dass allen ihren Mitgliedern alle ihre Zwecke gelingen. Das steht doch da nicht. Freie Entfaltung der Persönlichkeit heißt erstmal, und es ist eine negative Bestimmung hier, das heißt, der Staat darf was nicht. Er darf jemanden nicht daran hindern, dass er mit seinen Mitteln in der Konkurrenz so weit kommt, wie er kann. Keinem darf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit verboten werden. Das ist, um es nochmal deutlich zu machen, das ist die Definition von Konkurrenz, die rechtliche. Der Staat legt sich die Pflicht auf, die Bürger mit ihren Pfunden wuchern zu lassen. Und jeder soll schauen, wie weit er kommt. Und das ist die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und wenn einer nicht weit kommt, wegen der Konkurrenzbedingungen, weil andere besser sind und so weiter, dann hat der Paragraph nicht die Bedeutung, dann korrigieren wir das. Sondern dann war die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit halt mit acht Jahren Volksschule erledigt. Dann besteht die da drin. Er hat sich in der Konkurrenz bewähren dürfen und sehen dürfen, wie weit er kommt. Der Staat, das ist nur die Pflicht, die er sich auferlegt. Der Staat darf nicht irgendwen daran hindern, mit seinen Konkurrenzmitteln seinen Erfolg zu suchen. Eine andere Bedeutung hat freie Entfaltung der Persönlichkeit, eine andere rechtliche, wirkliche Bedeutung hat freie Entfaltung der Persönlichkeit nicht. Wer sich was anders reinliest, liest sich sowas rein wie, quasi dieses Gemeinwesen hätte die Pflicht, den Menschen, den Erfolg bei der Verfolgung ihrer Zwecke zu garantieren. Dann wäre die freie Entfaltung der Persönlichkeit aber auch schon immer beschädigt, wenn ein Mensch in einer zu kleinen Wohnung leben muss. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist beschädigt, wenn einer seinen Arbeitsplatz verliert. Halt, wenn irgendwem irgendwas daneben geht und er nicht kriegt, was er will, ist die freie Entfaltung der Persönlichkeit beschädigt. So ein Schlaraffenland verspricht diese Gesellschaft ihren Bürgern nicht. Und dann ist es auch verkehrt, sowas in solche Gesetze reinzulesen, bloß damit man sie in Stellung bringen kann gegen die Verfassungswirklichkeit. Du hast da an den Kopf geschüttelt?
Ja, ich fand etwas in Artikel 2 sozusagen als Voraussetzung der bedingungslosen Konkurrenz darzustellen. Also Artikel 2 stellt immer, wie die meisten anderen Grundrechte, zunächst einmal ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat. Und insofern ist das einfach rechtsdogmatisch halt und richtig. Der Artikel 2 sagt auch überhaupt nichts über die, erstmal nicht über die Beziehungen von Privatpersonen untereinander aus. Also,
das
ist auch nicht nie die Intention gewesen.
Also, wollen wir mal ein bisschen rechtsdogmatisch noch ein paar Sätze reden? Da steht, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Bitte? Also, der Einwand war, wenn ich hier sage, der Grundgesetz Artikel 2 wäre die Definition von Freiheit und damit von Konkurrenz. Sagt er, das stimmt so nicht. Der Grundgesetz Artikel 2 ist zunächst bloß als Abwehrrecht gegen die staatliche Obrigkeit gemeint. Der Staat darf einen nicht behindern. Und, das hat er weiter gesagt, und da wäre überhaupt noch nicht über das Verhältnis der Bürger untereinander geredet.
Das ist etwas, was dazu kommt. Das ist erst seit 1953. Also man kann sagen, dass das heute, dann müsste man sich den einzelnen Fall anschauen. Aber das wäre jetzt der klassische Fall von zu sagen, da schmeckt mir irgendwas nicht und nicht zu sehen, dass eben die unmittelbare Wirkung von solchen, egal welches Grundrecht man nimmt, weil erstmal ist das, muss man zumindest erstmal anerkennen, dass das eben ein Abwehrrecht des Einzelnen gegen den Staat ist und das ist die vorrangige Bedeutung. Alles andere, was man da noch weiter reinlesen könnte, das kam eben erst hinzu.
Aber das braucht uns ja nicht zu stören. Wir können uns ja ruhig auf die Paragraphen berufen, die es gibt. Dass das erst 1953 beschlossen worden ist und nicht schon 1853, ändert ja nichts an der Sache.
Naja, aber es ist zumindest was anderes, als wenn man es so darstellt, als wäre mit dem Artikel sozusagen die Intention des Artikels sei die Gewährleistung der freien Konkurrenz in der marktwirtschaftlichen Sinn. Das ist ein Unterschied, würde ich sagen.
Doch, ich meine, das steckt sogar in dem Gedanken, den du sagst, drin. Du sagst, es ist ein Abwehrrecht gegen den Staat. Was heißt das? Das heißt, die Betätigung der freien Person im Verhältnis zu anderen freien Personen und im Verhältnis zur Obrigkeit darf nicht verhindert werden durch den Staat. Und siehst du, und nach der Seite, es ist die Definition von Freiheit. Und Freiheit ist wichtig zu sehen. Da denkt jeder, Freiheit ist, wenn ich selbst bestimmen kann. Ja? Aber Freiheit ist die Definition des Verhältnisses von Menschen zueinander und Menschen zur Obrigkeit. Freiheit ist nicht quasi, wenn ich in den Wald gehe und mit mir allein bin und mache, was ich will. Freiheit ist die Erlaubnis, du kannst machen, was du willst. Im Verhältnis zu deinen Nächsten, in Gesellschaft kannst du machen, was du willst. Und es hat immer und logischerweise die andere Seite. Natürlich nur so weit, wie deine Rechte reichen. Und dann hast du nichts mehr zu melden, wenn die Rechte der anderen beginnen. Da wird schon ein Gegensatz der Individuen vorweggenommen. Da wird schon davon ausgegangen, dass wenn einer sich frei betätigt, dann tendiert es dazu, dass er dem anderen was antut. Deswegen kriegt er gesagt, du darfst dich frei betätigen, aber dann nicht mehr, wenn die Rechte des anderen beginnen. Da merkt man schon, ja, ich lese da nochmal vor. Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Können wir mal den Rest weglassen? Das ist jetzt dann gleich und nichts gegen den Staat macht, ne? Aber lassen wir das dahingestellt sein. Ich wollte bloß auf eins hindeuten und das reicht mir an der Stelle auch. Wir müssen jetzt nicht den ganzen Artikel ausdeuten. Der Artikel sagt, im Rahmen der Gesetze darf jeder tun und lassen, was er will, solange er nicht gegen ein Gesetz verstößt. Das ist der Artikel. Und der hat nichts zu tun mit dem Versprechen, dass die Bildungsbiografien alle erfolgreich sein sollen. Hat er einfach nichts zu tun damit. Man kann sich auf den Scheiß nicht berufen, wenn man sagt, ich bin dagegen, dass Kindern nach 4 Jahren schon gesagt wird, ihr gehört zu den Dummen, bleibt bei der Handarbeit. Man kann sich auf den nicht berufen, das ist die Lektion, auf die es mir ankommt. Jetzt wird sich auf ihn berufen, dann kann man das nur haben, indem man was reinliest, was gar nicht drinsteht. Man idealisiert das Recht. Man bildet sich einen schöneren Inhalt ein, als wirklich drinsteht. Die eine Hälfte. Und die andere Hälfte darf man dann einmal kleinreden. Die andere Hälfte ist, und man unterschreibt damit das Recht. Einerseits unterschreibt man bloß seine eigene idealisierte Einbildung davon. Andererseits, es ist dann doch ein Bekenntnis zum Grundgesetz. Es ist ein Beitrag zu der Frage, warum der Studentenprotest so eine erstaunlich gute Presse hat. Da hört einfach die Öffentlichkeit bis hin zur rechten Zeitung Frankfurter Allgemeine. Da hören einfach alle raus. Das sind keine Revoluzer. Die bekennen sich zu ihrer gesellschaftlichen Pflicht, die bekennen sich zur Rolle des Studenten, die bekennen sich auch dazu, dass sie zukünftige Verantwortungsträger sein sollen und sein werden. Und das hören die raus und das wird ihnen honoriert. Nochmal zu dem Gedanken von Grad. Man bekennt sich zwar bloß zu einer idealisierten Fassung unserer Ordnung, aber über die idealisierte Fassung bekennt man sich zu unserer Ordnung. Und wenn man dann zum Beispiel Chancengleichheit ruft, dann hat man eben ein Ideal gerechter Konkurrenz hochgehalten. In der Unterstellung steckt die Konkurrenz. Wenn man, noch ein anderes Beispiel, wenn man für Gerechtigkeit auf Gerechtigkeit klagt, also die Regierenden dessen bezichtigt, sie waren ungerecht und Gerechtigkeit will. Machen wir den Test noch. Was verlangt man da eigentlich? Was verlangt einer, der Gerechtigkeit fordert? Ja, es klingt so. Bildungsgerechtigkeit ist auch in den Streikzeitungen immer ein Stichwort. Gerechtigkeit, was ist es? Eine merkwürdige Geschichte. Erstmal muss was auffallen. Gerechtigkeit fordert einer nur von einem, der Macht über ihn hat. Gleichgestellte Menschen, Gleichgestellte untereinander sagen nie, sei gerecht zu mir. Jemand, der mir nichts zu sagen hat, der braucht auch nicht gerecht zu mir sein. Nur welche, die über mich bestimmen, von denen wünsche ich Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist die Tugend der Könige. Ja, und schon viel älter als die Demokratie. Aber was verlangt man denn eigentlich dann von der Obrigkeit, wenn man sagt, sei gerecht? Verlangt man eigentlich überhaupt was? Ja, irgendwas verlangt man. Aber was? Im Grunde verlangt man von ihr bloß, halte dich an deine eigenen Maßstäbe. Denn welche Maßstäbe gerade in Anschlag gebracht werden, das ist ja mit der allgemeinen Formel Gerechtigkeit wieder gar nicht ausgemacht. Ihr wisst es, in der bürgerlichen Gesellschaft, da gibt es auf jeden Fall mindestens schon mal 2 ganz große Gerechtigkeitsbegriffe oder 2 Formen für Gerechtigkeit. Die eine ist die Leistungsgerechtigkeit, für die steht die FDP. Und die andere ist die soziale, ausgleichende Gerechtigkeit. Man kann immer sagen, sei gerecht zur Regierung. Tu was für die Armen. Und man kriegt zurück, die leisten ja auch nichts. Wir sind gerade leistungsgerecht. Umgekehrt. Man kann auch sagen, tu was für die ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, dann steht's im Widerspruch dazu, dass dem, der mehr leistet, auch mehr zustimmt. Da merkt man, wenn man dann Gerechtigkeit fordert, dann fordert man eigentlich bloß die Regierenden auf, dass sie erstens die Maßstäbe ausdrücklich machen, mit denen sie über die Menschen entscheiden. Und zweitens fordert man sie auf, dass sie in gleichgelagerten Fällen, gar nicht überhaupt, sondern nur in gleichgelagerten Fällen gleich entscheiden sollen.